Willkommen beim besten Podcast der Welt.
Ist es der beste Podcast der Welt?
Es wird vielleicht irgendwann der beste... Der Babybell, ja, beste Podcast der Welt der werden.
Babybell Podcast wird es werden.
Ich mag Käse.
Ja. Ja. Okay. Apropos Käse, du hattest gerade von Foucault gesprochen.
Klar, da muss ich auch mal dran denken.
Ja,
es ging
übrigens,
eigentlich...
Übrigens, ich war heute trotz Corona mal drin.
Im Käse?
Auch im Käse.
Wie, was meinst du mit drin?
Na gut, du kennst ja das Innere von Babybell.
Hä?
Da gibt es ja außen diese rote Schale.
Ja, ja.
Da war ich dran.
Ah, okay. Ach so, du meinst die
jetzt,
Deutsche Bahn.
Genau, und jetzt
ich verstehe.
Zurück zu Foucault, dann wird das am Ende einen Sinn ergeben.
Ja, genau. Wir haben nämlich über Disziplin, Macht, Ordnung der Dinge geredet und da musste ich an Foucault denken, der ja in Überwachen und Strafen die Geburt des Gefängnisses eigentlich ziemlich eindrücklich erklärt, wie sich eigentlich die Disziplinierung abgezeichnet hat im Laufe der Zeit, wo wir im 16., 17. Jahrhundert noch Menschen körperlich sehr viel angetan haben, also von wegen die Marterung. Ich könnte natürlich jetzt eine Passage vorlesen, aber das lassen wir jetzt einfach mal. Es ist ziemlich brutal, was da dargestellt wird, weil man ist davon ausgegangen, dass wenn du jemandem etwas antust, besonders körperliche Dinge wie Mord, dass dir, also deinem Körper, etwas also vielfach Schlimmeres angetan werden muss. Wenn du jemanden erstichst oder so, dann wirst du auf einmal gevierteilt und so weiter. Wirst dann, ja?
Ja, zumal so viele Philosophen wie zum Beispiel Seneca gesagt haben, ja, der Tod an sich ist ja nicht schlimm, du hast ja keinen Schmerz dabei, wenn es geht ja relativ schnell vorbei.
Ja.
Das heißt,
klar.
Diese Begründung, dass man was wesentlich Schlimmeres antun muss, so viel wesentlich schlimmer ist das ja eigentlich merkt
man. Weil es ist ja der Moment vor dem Tod. Also es ist ja sehr, es ist ja extrem quälend. Du wirst mit brennenden Eisen irgendwie überall gepiekst, dir werden Gliedmaßen abgeschnitten, du wirst gevierteilt, du stirbst manchmal nicht sofort. Du wirst nicht einfach nur enthauptet. Dir werden viele, viele schlimme Dinge angetan und das Wichtigste ist dabei, es wird öffentlich gemacht. Ja? Und dann gab es mehrere etappenweise Wechsel sozusagen dahin, die körperliche Strafe wird abgeschafft und wir bringen die Leute jetzt ins Gefängnis. Und wir wollten ja eigentlich fast auch über Medien reden. Da könnte man jetzt irre lange mit Foucault argumentieren, weil Jeremy Bentham hat ja das Konzept des Panoptikums vorgestellt. Das heißt, ein Gefängnis, wo in der Mitte ein Turm ist und die Gefangenen sind kreisförmig da drum quasi eingesperrt. Und der Beobachter kann natürlich nicht alle im Blick haben, aber die Beobachteten wissen nicht, wer gerade im Blickfeld des Beobachters ist. Das heißt, die fühlen sich permanent beobachtet. Und das ist genau das Gleiche, was wir heute durch Social Media quasi haben. Wir sehen uns durch die Augen der anderen und versuchen uns deswegen sozial zu verhalten.
Also sind quasi, wir sind quasi das Babybell, das im Inneren der Verpackung schwebt.
Ja, wir sind eher die außen sind. Ah. Und gleichzeitig sind wir trotzdem die Beobachter. Wir beobachten.
Also wir sind das komplette Babybell.
Wir sind Beobachter und die Beobachtete. Und dadurch werden wir immer versuchen, uns sozial zu verhalten. Und versuchen, so wenig wie möglich der Norm abzuweichen. Das ist extrem gefährlich, finde ich, für eine aufgeklärte Gesellschaft, die wir ja sein wollen. Das habe ich ja vorhin ganz kurz angesprochen gehabt. Damit wir überhaupt ein Bild davon haben, was als normal gilt, brauchen wir ein Gegenbild. Und das ist das des Wahnsinns.
Dazu eine kleine Anmerkung. Es gibt ja dieses philosophische, spirituelle Konzept, dass du nicht nur der Träumende bist, sondern auch der Traum. Also wenn wir das jetzt speziell auch auf den Traum beziehen, dass wir gleichzeitig der Beobachter sind und das Beobachtete. Und das sagt ja auch zum Beispiel die Quantenmechanik inzwischen, die wir mehrfach schon erwähnt haben. Wir nehmen das Objekt immer so wahr, wie wir
es beobachten.
Genau, wie wir es beobachten. Ja. Genau.
Also genau, das finde ich ganz toll, dass du das jetzt sagst, weil so viele Theorien beziehen sich eigentlich auf etwas sehr Ähnliches. Hm. Und du kannst alle trotzdem miteinander in Verbindung bringen. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass hier Jean-Paul Sartre und Foucault, die kamen nicht wirklich gut miteinander klar. Sartre hat etwas vor Foucault gelebt, also die haben sich noch kennengelernt, aber er war schon da und war populär und war quasi der gefragteste Intellektuelle und damit hatte Foucault so seine Probleme. Mhm. Er hatte Probleme damit, dass quasi bei jeder Sache wurde Sartre gefragt. Und Sartre, um Gottes Willen, er war kein doofer Mensch. Er hat tolle Bücher geschrieben und trotzdem haben die beiden sich halt deswegen auch nicht gut verstanden. Weil Foucault nicht wollte, dass ein einzelner Mensch auch so viel Macht hat. Mhm. Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich ganz, ganz toll, weil im Prinzip können wir trotzdem alle Theorien manchmal aufeinander beziehen.
Das heißt aber, trotz der ganzen Verwerflichkeit, was hier aktuell so mit Social Media passiert, also ich muss ja alleine nur mal auf Twitter und auf YouTube gucken, wie viele Hasskommentare und Gewaltvideos da momentan verbreitet werden. Also ich bin ja immer ein Fan davon, das Internet so ein bisschen wie so ein Kind zu betrachten, das gerade noch lernt oder lernen muss, wie es mit solchen Dingen umgeht. Aber grundsätzlich, dass wir das tun, ist ja eigentlich aus höherer Perspektive betrachtet was Gutes, weil wir dann wieder schneller realisieren, wir sind sowohl Beobachter als auch das Beobachtete.
Ja.
Weil wenn wir uns nur für den Beobachter halten, dann halten wir uns immer für was Getrenntes von dem, was da gerade passiert und müssen uns selber keine Schuld zuweisen. Dann sind immer die anderen schuld, aber wir nicht. Wenn wir uns mit als Beteiligte an einem Geschehen sehen, mit genauso beteiligt wie alle anderen Menschen auch. Und wir ziehen keinen Strich von wegen, ja, wir sind mehr wert oder weniger wert, wir distanzieren uns von anderen. Auch dadurch, durch die Distanzierung von anderen Menschen kann überhaupt es gibt ein tolles Buch, Die innere Logik der Dämonisierung. Es kann überhaupt erst so eine, in Anführungsstrichen, Dämonisierung stattfinden, also ein Zwiespalt zwischeneinander, wenn du dich nicht mal mit dem Gegenüber identifizierst. Weil dann durch diese Nicht-Identifikation mit dem anderen hältst du dich für was Getrenntes. Dieses Getrennte kann dazu führen, dass du dich über etwas erhebst oder dich natürlich als minderwertiger siehst. Mhm. Beides verwerflich, weil du musst dich gleichwertig mit anderen betrachten, sonst kannst du, wie gesagt, sonst kommt ja immer der Schuldaspekt mit rein. Ich bin schuld oder die anderen sind schuld. Nein, wir sind alle schuld.
Ja.
Und dadurch denke ich, dass wir, wenn wir diesen, weil wir ja gerade diesen Konflikt haben, der Dämonisierung, wo jeder irgendwie gegen jeden schießt auf Twitter, dass wir gleichzeitig dadurch aus höherer Perspektive daraus lernen können. Oder was denkst du?
Ja, mir ist gerade ein Gedanke gekommen dabei. Dieser Gedanke, den du gerade angesprochen hast, dass wir alle ja eins sind und gleichwertig sind, ich glaube bei Social Media, dass die wenigsten das so sehen. Ich glaube, es ist extrem verschachtelt bei Social Media und insgesamt bei unseren gesellschaftlichen Strukturen, die wir über die Jahre aufgebaut haben. Verschachtelt, damit meine ich, dass es schwer einsehbar ist, was denn jetzt eigentlich über einem ist oder unter einem, weil was ist denn jetzt eigentlich entscheidend, zum Beispiel bei Social Media? Irgendwelche Likes und deine Reputation ist halt sehr entscheidend. Mhm. Also wie wirkst du auf andere und wie nehmen dich andere wahr? Und ich glaube, wenn dir das wichtig ist, dann wirst du niemals auf die Idee kommen, das quasi als positives Medium zu sehen. Auch wenn da viel Positives drinsteht, auch im Internet. Du kannst es ja positiv nutzen. Du kannst ja Wissen verbreiten. Aber du kannst eben auch, genau das Gegenteil machen. Du kannst ja Hate-Speeches und so weiter verbreiten.
Oder Desinformation.
Genau, du kannst die Leute damit mehr verwirren, als ihnen Gutes zu tun. Also das Medium an sich ist nicht böse, aber das, was wir eben damit machen. Ja,
genau, es ist eben auch nicht gut an sich. Das ist wieder so das alte Paradoxon, dass wie wir es nutzen, die Ergebnisse kommen halt am Ende raus. Und deswegen an dieser Stelle auch vielleicht der Appell, überlegt immer vielleicht zweimal, was ihr gerade mit dem Kommentar, den ihr abschickt, einem anderen Menschen antun könnt. Weil überlegt nur, dass ihr kommentiert jetzt gerade auf irgendjemand, dessen Kommentar ihr nicht mögt. Dieser Mensch ist möglicherweise psychisch krank und wenn ihr einen negativen Kommentar von wegen du Bastard oder du Arschloch oder was soll das drunter setzt, dann macht ihr den vielleicht kranker damit, bis ihr ihn am Ende zum Selbstmord treibt. Und dann sondern haben wir alle Schuld daran, dass wir diesen Kommentar mit unterstützt haben. Wir können auch wesentlich positivere Dinge unterstützen. Wir können konstruktive Kritik leisten. Wir können anderen Menschen helfen, ihre Sichtweise möglicherweise anzupassen, ohne sie zu zwingen, dass sie unsere Sichtweise annehmen müssen. Also aufeinander zugehen, auch den Menschen Zugeständnisse machen, ohne Recht behalten zu wollen. Das steckt ja alles drin. Nur durch diese Distanz, dadurch, dass wir die anderen Menschen nicht mehr sehen, wirkt das so. Ja, ist auf der einen Seite so ein bisschen unbeholfen, auf der anderen Seite wirkt das aber auch halt einfach so ein bisschen fernab von der Welt, so ein bisschen distanziert voneinander.
Distanz. Ja. Ich finde, genau, das ist ein interessanter Punkt, weil so diese modernen Medien, die bauen ja irgendwie Distanz auf, weil wir die Leute nicht mehr sehen müssen, es wird alles sehr anonym. Aber auf der anderen Seite war es nie leichter, mit Leuten in Kontakt zu treten. Ich meine, wir müssen jetzt nicht mehr irgendwie über das Meer schippern einige Tage, um jemanden zu treffen. Nein, wir können ihn sofort anrufen. Das heißt, wir haben eine Verbundenheit, aber die hat sich komplett geändert zu dem wirklich menschlichen. Ich meine, wir beide sitzen jetzt nebeneinander und ich kann wahrnehmen,
welche Körpersprache, Mimik,
dich anfassen
das
und berühren.
Ja, genau.
Das ist nicht schön, aber...
Ich dachte, es ist schön.
Nein, nein, ach so, ich finde es okay. Nicht schön. Gut. Aber also, es hat sich halt extrem viel gewandelt durch die modernen Medien.
Ja, und vor allem auch in relativ kurzer Zeit, ne?
Ja, genau, wir sind gar nicht so extrem anpassungsfähig. Also ich meine, oh, jetzt um nochmal auf Foucault zurückzukommen, die Menschen, die anpassungsfähig sind, gelten bei uns als normal. Die Menschen, die damit nicht gut klarkommen, die Menschen, die auch in der Schule nicht die ganze Zeit auf dem Arsch sitzen können, die werden vollgepumpt mit Ritalin und entweder sie können dann still sitzen oder eben nicht.
Ja.
Das heißt, normal und Wahnsinn. Und die Grenzen verschwimmen nicht beieinander, sie werden immer starrer.
Ja.
Und das ist ein großes Problem.
Ja, vor allem die Anpassungsfähigkeit, die du gerade erwähnt hast, die macht ja auch einfach sehr viel aus. Sie kann auf der einen Seite eine positive, auf der anderen eine negative Eigenschaft sein, weil man muss sich ja vorstellen, durch die Anpassungsfähigkeit lässt man sich in der Schule die ganze Zeit vollpumpen, denkt nicht drüber nach, hinterfragt nicht, sondern ne, nimmt jetzt einfach gerade hin, was ist, ohne kritisch zu hinterfragen, aber wir brauchen eben auch Konstruktives. Auf der anderen Seite, wenn wir zum Beispiel den Körper betrachten, ich habe ja jetzt meine Bachelorarbeit über Übergewicht geschrieben und mit einer der Ursachen für Übergewicht ist eben die Anpassungsfähigkeit an chronischen Stress. Das heißt, wenn wir uns nicht an diesen chronischen Stress anpassen können, sondern den weiter ertragen, erdulden, dann wird das langfristig zu einer Fehlregulation unseres Systems führen, zu mehr psychosozialen Stress und uns dazu bringen, dass wir das kompensieren müssen in Form von zum Beispiel Nahrungsmittelbelohnung, wenn uns das eintrainiert wurde. Das heißt, auf der einen Seite was Gutes, auf der anderen Seite was Schlechtes. Was machen wir jetzt damit? Wie verfahren wir da? Lernen wir das jetzt über Social Media, wie wir uns vielleicht anpassen sollen, sollten?
Also ich habe eine Bachelorarbeit über ein wirklich vernünftiges Thema geschrieben. Wollte ich jetzt nur mal so sagen. Nein, finde ich toll, was du machst. Finde ich super gut und ich finde, du musst weitermachen.
Ja,
bald du solltest am besten noch ein paar Bachelorarbeiten schreiben.
Schön, danke. Bald bist du nur noch Gast hier in diesem Podcast und kein Mitbegründer.
Hey.
Danke.
Darf ich kurz einen Einschub wagen?
Ja.
Ich hätte tatsächlich eine Frage. Und zwar, weil wir gerade über Internet geredet haben und so weiter. Und zwar zum Thema künstliche Intelligenz. Ich habe dazu mir nur so ein paar Gedanken mal gemacht und habe zwei Auffassungen, ob das überhaupt möglich ist. Eine wirklich, also künstliche Intelligenz im Sinne von eigenständiges Denken. Weil auf der einen Seite die Möglichkeit, es gibt keinen freien Willen. Dann wäre es tatsächlich so, dass wir selbst, also der Mensch selbst, nur das Konstrukt eines Codes ist. Dann kommt die künstliche Intelligenz uns ja identisch nah, weil die künstliche Intelligenz ist nur ein Code, der lernt und erfüllt seine Aufgabe. Und damit, finde ich, ist es gleichgestellt mit unserer Intelligenz.
Und der passt sich auch wieder an, neue Lerninhalte, genauso wie wir auch teilweise lernen, einfach durch
Imitieren. Aber vorausgesetzt, absolut. Genau. Es gibt eine absolute Vorahnung sozusagen. Die künstliche Intelligenz hat keinen freien Willen. Sie macht nur, was wir ihr gesagt haben. Und wir machen dann auch nur das, was irgendjemand, eine Entität, uns mal gesagt hat. Oder es gibt einen freien Willen.
Ja.
Und dann würde das bedeuten...
Also bei der KI gibt es jetzt einen freien Willen?
Nein, nein, bei uns.
Okay.
Dann würde das mit sich bringen, dass es niemals eine künstliche Intelligenz geben könnte, weil sie niemals einen freien Willen entwickeln kann. Das würde nämlich Bewusstsein voraussetzen und das kann eine Maschine niemals haben.
Ja, zumal man muss ja auch dazu sagen, die Wissenschaft weiß ja immer noch nicht, was Bewusstsein wirklich ist.
Ja.
Also viele, viele Eigenschaften oder psychologische Definitionen oder auch einfach philosophische Konzepte darüber, was wir sind, was Bewusstheit ist, was das Ich ist, was das Es ist. Das sind vielleicht von einzelnen Menschen irgendwann mal getätigte Begriffe, die niedergeschrieben wurden, aber es gibt keinen einheitlichen Konsens darüber, was das Ganze denn eigentlich ist. Und Hans-Peter Dürr hatte eine ganz interessante Ansicht dazu. Der meinte, dass ja, wenn du halt künstliche Intelligenz heranziehst oder züchtest, das wird halt dir die Funktion erfüllen, die du jetzt gerade haben möchtest, aber da wird niemals jemand rauskommen, der cogito ergo sum sagt. Ich denke, also bin ich. Also der kann das vielleicht nachahmen, weil du ihm das vorgegeben hast, aber der wird niemals so schlau werden, dass der ne, sich selbst hinterfragt und fragt, wofür bin ich geschaffen?
Ah, jetzt muss ich gerade an Rick und Morty denken, die Buttermaschine. Ja. Oh mein Gott. Wofür bin ich geschaffen? Du bringst Butter.
Ah.
oh mein Gott, ja, willkommen in meiner Welt oder irgendwie so, keine Ahnung. Aber ey, geniale Sendung.
Ja, aber man muss sich halt fragen, wie soll man, wenn man noch nicht mal selber über sich weiß, wie man funktioniert, etwas anderem Leben einhauchen?
Ja. Und vor allem, ist das überhaupt möglich?
Ja.
Und warum wollen wir das? Da muss ich immer an diese, an die Bücher von Yuval Noah Harari denken, Homo Deus, der quasi davon ausgeht, dass alles so kommen wird. Mhm. Quasi das Silicon Valley, ja, das hat die absolute Macht und die haben natürlich viel Macht und so weiter. Aber wenn wir nicht wollen, dass etwas passiert, wenn wir nicht wollen, dass alle irgendwann einen Chip unter der Haut haben, es Immunitätsnachweise gibt und so weiter, dann es gibt die Möglichkeit, das alles abzuschaffen. Es gibt die Möglichkeit, einen Riegel davor zu schieben. Und das bedeutet nicht, dass es keinen Fortschritt mehr gibt, sondern dass wir
es beschränken.
Es beschränken und eben nicht zu unserem Alltag werden lassen.
Ja, man muss ja halt auch einfach sagen, dieses Argument, ja, wir müssten den Menschen um künstliche Intelligenz, um Chips, um irgendwelche IDs oder sonstiges erweitern, kommt ja nur daher, dass wir sagen, der Mensch ist biologisch imperfekt. Aber das stimmt ja nicht. Das ist eine reine Fehldeutung. In der Natur, alles, was vorkommt, hat immer irgendeinen bestimmten Sinn. Und natürlich, dann wird es bestimmte Mutationen geben, es wird eine bestimmte Fehlerrate geben, die gibt es in der Natur auch. Und dagegen können wir was tun, indem wir zum Beispiel Medizin anwenden und bestimmte Krankheiten diagnostizieren und behandeln. Aber grundsätzlich ist der Körper so ein komplexes Lebewesen, das kann man sich nicht vorstellen. Da werden wir niemals drankommen, dass wir das alles verstanden haben. Und so zusammensetzen, dass es auch zusammenhält und trotzdem alles tut, was es eben tut. Satguru kennst du bestimmt auch, oder? Der spricht häufiger mal davon, du tust etwas in deinen Körper rein, zum Beispiel Nahrungsmittel, und du musst dem Körper nicht sagen, was der jetzt machen soll. Der wandelt das einfach genauso um, wie es umgewandelt werden soll. Du hast keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert, aber er macht es einfach.
Ja gut, also wir haben mittlerweile schon viel Wissen darüber.
Wir haben einen Ausschnitt davon bekommen, wie es ungefähr funktioniert.
Also du meinst zumindest auf dieser Molekülebene.
Ja.
Genau, weil quantenmechanisch wissen wir eben noch eigentlich fast gar nichts. Wir wissen ja noch gar nicht, wie das alles vonstatten geht auf der quantenmechanischen Ebene.
Ja, wenn wir das wissen, was wir jetzt hätten, nutzen würden, um einen Menschen zu bauen mit Gehirn, mit Darm, mit Magen-Darm-Trakt, mit, weiß ich nicht, kompletter Körperfunktion, wir es nicht hinkriegen. Du wirst einen komplizierten Roboter hinkriegen, aber wie gesagt, du wirst niemanden hinbekommen, der sich selbst erkennt, wo alles langfristig so zusammenhält, wie es zusammenhalten soll.
Ja, da gebe ich dir vollständig recht.
Vielen Dank.
Überzeugung bin ich nämlich auch.
Vielen Dank. Aber um das vielleicht mit dem Social-Media-Thema zu verknüpfen, ich meine, wenn du dir Instagram anguckst, da merkst du ja auch eigentlich, dass KIs inzwischen schon genutzt werden und auch eigentlich sogar bewusst zur Manipulation, dass die Menschen...
KIs oder meinst du jetzt eher sowas in Richtung Algorithmen?
Algorithmen sind ja auch eigentlich KIs, weil die sich ja auch ständig inzwischen selber verbessern können.
Ja, aber es ist ja keine Intelligenz in dem Sinne. Sie sammeln ja immer mehr Daten, sie wissen mehr über uns, aber ist das Intelligenz für dich? Reines Wissen, quasi wenn du alle Fachbücher dieser Welt auswendig wüsstest, dann hättest du ein enormes Wissen, dann wärst du quasi ein riesiger Algorithmus, der alle Bücher dieser Welt studiert hätte. Aber dadurch bist du nicht intelligent für mich.
Wenn man es rein an einem Intelligenzquotienten messen würde, dann könnte man schon sagen, dass das intelligent ist, weil beim Intelligenzquotienten geht es ja nur um bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel Verarbeitungsdauer, Gedächtnis und so weiter. Wenn man die emotionale Komponente mit hinzunehmen würde, wie zum Beispiel Daniel Goleman den Begriff der emotionalen Intelligenz mit reingebracht hat, also zum Beispiel Empathie zu zeigen, Mitgefühl, sich seine eigenen Gefühle bewusst zu werden, seine Aufmerksamkeit darauf lenken zu können und auch alles zu verarbeiten, was die Gefühlswelt eben beeinflusst, das kann die Intelligenz dann nicht, also die reine rationale Intelligenz um den Intelligenzquotienten. Aber da kommt halt darauf an, wie man es auslegt, ne?
Genau, da, was mir gerade eingefallen ist, noch, weil du das so schön ausgeführt hast, diesen Algorithmen geht es ja nur darum, theoretisch im Sinne des Kapitalismus mehr Profit zu
erwirtschaften. Du ziehst den maximalen Nutzen daraus.
Das ist für mich das Gegenteil von Intelligenz. Weil intelligent wäre es ja, wenn man wüsste, dass die Ressourcen der Welt endlich sind und nicht unendlich und das aufeinander, also dass man abwägt, empfehle ich jetzt dieser Person, die sich eben da und dafür interessiert, was ich durch meinen Algorithmus erfasst habe, noch mehr Produkte? Oder sage ich, hey, du hast das jetzt so viel, guck dir mal die Kehrseite dessen an, was das bewirkt und so weiter. Das wäre intelligent für mich.
Ja.
Das heißt, das Wissen auch klar anzuwenden und nicht nur im Sinne von, wir wollen jetzt maximalen Profit erwirtschaften.
Ja. da fehlt halt der Maschine oder der künstlichen Intelligenz dahinter, wenn man sie denn so nennen mag, eben einfach dieses Bauchgefühl, was der Mensch hat, sich auf die aktuelle Lage anzupassen. Also wenn du eine Arbeitshypothese in die Maschine reingibst, wo nicht alle Variablen mit drin einberechnet sind, dann kann das Ergebnis nur schwachsinnig sein, weil du eben keinen gesamtumfassenden Eindruck hast. Also der Mensch kann das, gerade vielleicht nur bezogen auf seine Umgebung, aber er kann diesen Eindruck bekommen, weil er an seine aktuelle Situation angepasst ist. Und ich meine, das merkt der Löwe ja zum Beispiel auch, wenn jetzt irgendeine Naturkatastrophe da ist, dann wird er sofort das spüren mit seinem Instinkt und wird fortlaufen. Die Maschine würde erstmal einen Plan erstellen, wo jetzt der effizienteste Weg ist, herzulaufen.
Gut, den bis dahin kannst du wahrscheinlich sein. Sehr, sehr schnell erstellen.
Ja.
Aber genau, eine Maschine hat keine Emotionen.
Ja, und sie kann das auch nicht spüren direkt. Sie wird es nur merken, wenn es möglicherweise ja als Variable, einfach als offensichtliche Variable hinzukommt. Ich meine, der Löwe spürt das vermutlich schon, ohne dass es sichtbar ist.
Ja, viele Tiere nehmen ja auch schon wahr, wenn irgendwie ein Erdbeben oder so sich anbahnt.
Ja.
Und eine Maschine nimmt ja wirklich nur das wahr, was wir ihr programmiert haben, wahrzunehmen.
Ja, das heißt, die Maschine ist eigentlich genauso beschränkt wie der Mensch, wenn der Mensch seinen rein rationalen Verstand benutzt und nicht auch sein Bauchgefühl mit hinzu.
Genau, und dadurch ist die Maschine dann noch weiter beschränkt, weil der Mensch nimmt ja nur bestimmte Dinge wahr und der Mensch hat die Maschine gebaut, um bestimmte Dinge wahrzunehmen, die der Mensch dann als wirklich relevant ansieht.
Ja, das heißt, es ist eigentlich quasi wie so eine Reihe von immer weiteren Beschränkungen, wenn die KI dann auch noch was bauen würde. Das erinnert mich auch wieder so ein bisschen an Rick und Morty, wo die diese Autobatterie hatten und das Mikroversum oder so gebaut haben.
Ja, so Miniversum.
Miniversum, genau. Und dann hat sich in diesem Miniversum hat sich Leben aufgetan. Rick hat das benutzt, um sein fliegendes UFO oder was auch immer, sein Fahrzeug anzutreiben. Ja. Und dann hat sich innerhalb dieser Welt dann auch wieder ein Forscher herausgestellt, der genauso klug war wie Rick und hat dann auch wieder in dem Miniversum ein Mikroversum geschaffen.
Ja.
Da hat sich Leben entwickelt und dann gab es auch da wieder ein und so weiter. Also es ist quasi wie im Großen, wie im
Kleinen. Wobei er ja nicht so schlau war wie Rick, weil er ist nicht von sich aus drauf gekommen, dass sein Universum selbst nur ein Miniversum ist.
Gut, aber da ist Rick auch nicht drauf gekommen.
Genau, das wäre mega interessant zu wissen, ist er jetzt vielleicht auch nur eine Batterie. Aber dann hätten wir das ja vielleicht mal irgendwo wahrgenommen.
Ja.
Ha, das ist schon witzig, ja.
Ja. Also wo fängt es an, wo hört es auf? Henne-Ei-Problem.
Jo, bis zum nächsten Mal. Es gibt Fragen, die können wir jetzt einfach nicht beantworten. Ja. Wir können immer nur neue Fragen stellen.
Ja.
Oh mein Gott, das hört sich an wie Sokrates.
Ja.
Ich mag diesen Schlingel nicht.
Warum nicht?
Er ist mir zu sokratisch.
Ja, was ich an ihm mag, er würde immer weiter fragen, warum, 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 warum?
Ja, deswegen hat man ihn umgebracht. Ich hätte ihn auch umgebracht, ganz ehrlich.
Ja.
Ich hätte ihm zu viel Kaffee gegeben.
Das wäre aber kein schöner Tod gewesen.
Nee, ganz sicher nicht.
Ja. Nee, ich glaube, von mir aus war es das heute. Relativ schöne, kurze, knappe Folge.
Ja, aber irre viel besprochen, finde ich. Also Wahnsinn.
Viel, viel auf einmal, hohe Informationsdichte.
Ja.
Und ich meine, so für unsere Vereinigung am Anfang reicht es wieder, die erste Folge nach langem.
Ja, das stimmt. Aber es kommen ja mittlerweile sehr, sehr viele Sachen, vor allem von dir. Du hast ja diese ganze Covid-Analyse von dir nochmal vorgelesen. Wie viel Zeit du dafür in Anspruch genommen hast.
Wahnsinn.
Lieber
Herr Gesangsverein. Das neben der Bachelorarbeit.
Ja, und neben deinem ganzen Leben. Ich meine, du hast zwar kein richtiges
Leben. Ich habe kein richtiges Leben, aber neben der Bachelorarbeit. Ja, cool. Nee, cool. Schön, dass ihr zugehört habt. Wie immer, liken, abonnieren, teilen. Gefällt mir, folgen und...
Ist abonnieren und folgen nicht fast das Gleiche?
Nee.
Ist was anderes, ne?
Ist definitiv was anderes.
Followen, folgen...
Ja, das einen sind die Follower, das andere sind die Abonnements.
Abonnements.
Richtig.
Alles klar, dann einen schönen...
Okay.
Tag noch.
Dann einen schönen grünen Donnerstag.
Peace.